Willkommen zur sechsten Predigt, sechsten Vortrag. Keine Ahnung, welche Seitenzahl das wäre. Der Fabian sagt, ihr seid müde. Wer ist müde? Okay. Wer hat Angst, dass er in der nächsten halben Stunde einschläft? Okay. Also, die sich jetzt gemeldet haben, nehmt euch derer an und benutzt eure Ellbogen. Ja. Das wäre schlecht. Das erinnert mich, ja, gut. Ihr habt das volle Recht, mich mit dem Ellbogen zu stupsen. Wir kommen heute Nachmittag zu unserer dritten Antwort auf die Vergänglichkeit. Wir werden einen unseren Predigtext im 1. Timotheus 6 finden. Wir müssen uns da aber noch erstmal hinarbeiten, ja, und werden jetzt sehen, wie hier in diesem Text von Paulus wir eigentlich eine Antwort finden, wie wir dem Leben in der Vergänglichkeit, das wir jetzt in den letzten drei Tagen betrachtet haben, entfliehen können. Diese dritte Antwort, ja, nachdem wir die erste Antwort hatten, was die Gottesfurcht war, ein Leben in der Sonne, ja, dann ein Leben im Einssein mit Christus, das war dann also der Sonnenaufgang, ja, als Jesus in diese Welt gekommen und etwas Neues angefangen hat. Wir nehmen daran teil, an diesem Sonnenaufgang, an diesem Anfang einer neuen Schöpfung, eines Neuen, und darin liegt unser Überwinden über die Vergänglichkeit, die im Prediger beschrieben wird. Und wir haben das besonders dann am Römer 8 festgemacht, Römer 8, wo der neutestamentliche Kommentar zu dem Buch Prediger, besonders dann die Verse 17 bis 23. Und jetzt, heute Nachmittag, wollen wir zu dieser dritten Antwort kommen, nämlich das Leben über der Sonne. Der Ausblick auf die Ewigkeit, auf das Leben auf einer neuen Erde als Antwort auf die Vergänglichkeit. Als ich letzten Oktober einen Vortrag in Amerika gehalten habe und auch dort über den neuen Bund gesprochen habe und diese Erfüllung der Verheißung, der Beschneidung des Herzens und gesagt habe, ja, jetzt dadurch, dass wir eins geworden sind mit Jesus Christus, sind wir in der Lage, tatsächlich das, was eigentlich das Gesetz von uns fordert, nämlich Gott zu lieben und Gott zu fürchten und Gott anzuhangen, jetzt, wo wir eins geworden sind mit Jesus Christus, sind wir dazu in der Lage. Und als ich das so sagte und dann weiter und weiter ausführte, meldete einer meiner ehemaligen Zimmerkollegen, ja, der dort auch bei dieser Konferenz war, ein mittlerweile guter Freund von mir, damals auch ein Student von mir. Wir haben also schon viel auch über Theologie und das Alte Testament gesprochen. Und er meldete sich und sagt, Kai, aber das entspricht nicht der Realität. Ja, du sagst, wir sind eins mit Christus, wir haben ein beschnittenes Herz, wir haben ein neues Herz in Christus, aber Tatsache ist, ich ringe immer noch damit, Gott zu lieben, wie es ihm gebührt. Ich ringe immer noch damit, wirklich Gott so zu gehorchen. Ja? Du sagst, wir sind im neuen Bund, du sagst, diese Prophezeiung hat sich erfüllt, aber nach wie vor unvollkommen. Und recht hatte er. Ja, Tatsache ist, das, was uns hier im Deuteronomium 30, Vers 6, nämlich dass Gott unser Herz beschneidet und uns ein Herz gibt, ihn zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit unserem ganzen Verstand, das hat sich jetzt schon zum Teil in Christus, wo etwas Neues angefangen hat, in unserer Gemeinschaft mit Christus, schon zum Teil erfüllt. Aber die wirkliche, letztendliche Erfüllung kommt nicht, bis Gott eine neue Erde schaffen wird, auf der wir dann mit diesem beschnittenen Herzen, mit diesem neuen Herzen, mit dieser Wiedergeburt ewiglich leben und dann wahrhaftig sein Gesetz auf unser Herz geschrieben haben. Und darauf kommt der Prophet Jesaja zu sprechen, und vielleicht fangen wir heute Nachmittag mal an, indem wir Jesaja 65 aufschlagen. Denn ich denke, diese Vision des Jesajas, wie die Geschichte hier auf Erden zu Ende geht, zeigt auf, zum einen, dass was die wahre Erfüllung ist, dieser Beschneidung des Herzens, dessen, worauf wir im ganzen Alten Testament warten. Und es zeigt auch das auf, was wir selbst jetzt, wo Christus gekommen ist in diesen letzten Tagen und schon etwas Neues angefangen hat, worauf auch wir noch warten, was noch aussteht. Das, was er hier beschreibt, ist das, was wir im Neuen Testament oder in unserem christlichen Sprachgebrauch den Himmel nennen. So oft reden wir über den Himmel, und wie ich gestern schon angedeutet habe, manchmal, wenn wir an den Himmel denken, sagen wir, freue ich mich wirklich darauf, 24 Stunden am Tag nur singen und Gott loben, ist das wirklich etwas so Begehrenswertes? Und dann haben wir ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir uns nicht mehr auf den Himmel freuen. Ja? Kann es sein, dass wir vielleicht eine ganz falsche Vorstellung haben von dem, was uns im Himmel erwartet? Wenn wir hier einem Text wie Jesaja 65 oder dann auch Texten aus der Offenbarung folgen und uns daran orientieren, so sehen wir, der Himmel wird sehr irdisch sein. Der Himmel ist die Schaffung einer neuen Erde. Der Himmel ist, das, was wir Himmel nennen, ist letztendlich nichts als das Leben, was Adam und Eva in der Gegenwart Gottes erlebt haben, was sie verloren haben, dass das wieder hergestellt wird. Ein Leben, in dem wir durchaus arbeiten werden, ein Leben, in dem wir reisen werden, ein Leben, in dem wir essen werden und zur Freude meines Vaters, glaube ich, sogar Sport treiben und rudern werden. Ja? So oft fragen wir uns, Mensch, wird es wohl Fußball im Himmel geben? Ich glaube, wir werden überrascht sein. Es wird Fußball geben. Ja? Kein Hannover 96. Ja? Lukas, mach dir keine Hoffnung. Ja? Ach so, okay, gut. Ja? Dein Knie ist auch wieder ganz. Ja? Okay, kommen wir mal zum Jesaja 65 und lesen einmal, wie Jesaja hier das, was uns auf der neuen Erde und dem neuen Himmel erwartet, beschreibt. Wir lesen in Jesaja 65, Vers 17 bis 23. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, also dass man den früheren nicht mehr gedenkt und sie niemand mehr in den Sinn kommen werden. Sondern ihr sollt euch freuen und frohlocken bis in Ewigkeit über dem, was ich erschaffe. Denn siehe, ich verwandle Jerusalem in lauter Jubel und ihr Volk in Freude. Und ich selbst werde über Jerusalem frohlocken und mich über mein Volk freuen. Und es soll fortan kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als Jüngling gelten und der Sünder wird als hundertjähriger verflucht werden. Sie werden Häuser bauen und dieselben bewohnen. Weinberge pflanzen und deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, dass es ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, dass es ein anderer esse. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein. Und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Sie werden nicht umsonst arbeiten, noch ihre Kinder durch ein Unglück verlieren, denn sie sind ein gesegneter Same des Herrn. Und ihre Sprösslinge mit ihnen. Nun, bevor wir uns diese Betrachtung näher anschauen, haben wir hier ein Problem. Ja, ich habe eben gerade gesagt, das, was hier beschrieben wird, ist der Himmel. Und das Problem, was wir haben, ist, dass hier Tod erwähnt wird. Ja? Nun, wenn wir uns einige Bibelkommentatoren anschauen, stimmen die mit dem überein, was ich jetzt sage, nämlich hier beschreibt Jesaja auf sehr menschliche, irdische Art und Weise diese neue Schöpfung. Er beschreibt es in Begriffen, ja, wo noch die Rede von Sünde und Tod ist. Ja, wenn hier gesagt wird, Kinder, es wird nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, Vers 20, sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als Jüngling gelten. Und der Sünder wird als Hundertjähriger verflucht werden. Es sagt hier nicht, dass sie tatsächlich sterben. Ja, es ist fast hier wieder Konjunktiv. Wenn sie sterben würden, dann würden sie noch als jung bezeichnet. Ja, aus anderen Stellen, auch im Jesaja, die hier darauf eingehen, wissen wir, dass es den Tod nicht mehr gibt. Ja, sondern dass das hier das Leben nach der Auferstehung beschreibt. Ich würde also auch nicht sagen, dass dieser Text jetzt hier ein tausendjähriges Reich beschreibt. Nein, sondern was hier beschrieben wird, ist wirklich die Ewigkeit. Selbst wenn jemand schon 100 Jahre alt ist, dann gilt er immer noch als ein Jüngling in diesen himmlischen Begriffen. Das ist doch interessant jetzt. Wenn wir uns das ansehen, hier eine Hauptaussage, die Jesaja hier macht über das Leben auf der neuen Erde, ist, es wird gearbeitet. Es werden Häuser gebaut, es werden Weinberge gepflanzt, es werden Felder gepflegt. Und das Faszinierende ist jetzt, dass es diese Vergänglichkeit, mit der wir im Prediger konfrontiert werden, nicht mehr geben wird. Das, was wir bauen, darin werden wir auch wohnen. Das, was wir produzieren, das werden wir auch genießen. Es ist eine überfließende Freude und Fülle und Erfüllung. All das, was wir aufgrund des Sündenfalls in dieser Welt vermissen. All das wird jetzt hier von Jesaja bestätigt, dass es das gibt. Es wird Sicherheit und Geborgenheit geben. Es wird nie eine Enttäuschung geben, dass plötzlich der Tod oder die Vergänglichkeit uns einen Strich durch die Rechnung zieht. Wir sehen also genau hier, das Bild einer neuen Himmel, einer neuen Erde ist, sage ich mal, das Gegenstück zu dieser Erde, auf der wir leben. Es ist das, wonach wir uns letztendlich sehen und es wird uns verheißen. Ja? Gott hat dem Volk Israel ein Leben im verheißenen Land verheißen. Und hier sehen wir jetzt in den Worten Jesajas, dass sie endgültig ein gesegneter Same sein werden in diesem verheißenen Land. Ja, auch hier interessanter Gedanke, sogar hier die Ewigkeit und die neue Erde in Verbindung zu bringen mit der Verheißung, die wir im Deuteronomium im 5. Mose finden, über das Leben, über diesen Bund zwischen Gott und Mensch und dass Gott letztendlich durch die Beschneidung des Herzens und die Schöpfung einer neuen Erde tatsächlich das bewerkstelligen wird, was er als Teil dieses Bundes seinem Volk verheißen hat, nämlich dass sie gesegnet werden im verheißenen Land. Wir sehen also jetzt hier eine Erwartung, die in der fernen Zukunft schon für das Volk des Alten Testamentes lag. Und hiermit kommen wir jetzt zu der neuen Schöpfung. Die erste Frage, die wir dann jetzt beantworten wollen, ja, glaubt der Prediger selbst an diese neue Schöpfung? Kann das vereint werden, sage ich mal, in Übereinstimmung gebracht werden mit dem, was hier im Prediger beschrieben wird? Nun, auf dem Manuskript, was ich euch gegeben habe, sehen wir zuerst einmal sicherlich, sie wussten von Henoch, ja, und Henoch ist er ist entrückt worden. Ja, hier ist jemand, der ewiglich weiterlebt. Dass Abraham an die Auferstehung glaubte, wird aus Genesis 22 oder dann auch später im neutestamentlichen Kommentar dazu im Hebräer 11 uns klargemacht. Selbst der Zeitgenosse, oder nicht der Zeitgenosse, sondern Hiob, der noch vor Abraham anscheinend gelebt hat, auch er, als dann seine Worte aufgeschrieben wurden hier, wird berichtet, dass er an einen Erlöser geglaubt hat, der lebt. Hiob, ja, dessen Geschichte auch in der Weisheitsliteratur enthalten ist, hat an eine Auferstehung geglaubt, an einen Erlöser. Dann haben wir das Buch Prediger, was zusammen mit dem Buch Daniel bei den Schriften untergebracht ist. Und eine dieser Schriften ist das Buch Daniel, wie gesagt, wo im 12. Kapitel eigentlich wahrscheinlich der klarste Hinweis im Alten Testament auf die Auferstehung und das Leben nach dem Tod gesprochen wird. Wo das letzte Kapitel anfängt, und viele von denen, die im Erdenstaub schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zu ewigem Schmach und Schande. Und dann der allerletzte Vers vom Daniel-Buch: Du aber gehe hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und sollst dereinst aufstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Also hier, diese Bücher, Hiob und Daniel, die drumherum sind um das Buch Prediger, sprechen klar von dieser Hoffnung der Auferstehung. Also Auferstehung und diesem Leben dann auf dieser neuen Erde. Nun, anscheinend gibt es einige Widersprüche dazu in dem Buch Prediger. Und da müssen wir vielleicht einmal Prediger Kapitel 3 aufschlagen und sehen, ob wir diesen Text, wie wir diesen Text zu verstehen haben und ob hier tatsächlich der Prediger dieser Hoffnung des Daniels, des Hiobs und des Jesajas widerspricht. Ein Text, den wir schon ein paar Mal uns angeschaut haben. Und da lesen wir jetzt hier im Prediger Kapitel 3, Vers 19 bis 21. Denn das Schicksal der Menschenkinder und das Schicksal des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen und sie haben alle einerlei Oden. Und der Mensch hat nichts vor dem Vieh voraus, denn es ist alles eitel. Alle gehen an einen Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. Und jetzt in Vers 21. Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts steigt, der Geist des Tieres aber abwärts zur Erde fährt. Anscheinend stellt er hier in Frage, dass tatsächlich unsere Seele und die Existenz unserer Seele für alle Ewigkeit sich unterscheidet von dem Tier. Wer weiß schon, ob es wirklich stimmt, dass unsere Seele aufwärts geht, wobei der Geist des Tieres abwärts geht. Nun, wir haben hier in unserem Text ein Fragezeichen am Ende. Ja? Vers 21 wird als eine Frage gestellt. Zuerst mal wäre es vielleicht wichtig zu sagen, nirgendwo hier in dem hebräischen Text, in dem Urtext, finden wir einen Hinweis auf ein Fragepartikel. Das Fragepartikel gibt es hier nicht. Ja? Es wird also hier nicht in Frage gestellt. Eigentlich finden wir hier die Aussage, der Geist des Menschen, er steigt hoch aufwärts, der Geist des Biests, er steigt abwärts zur Erde. Das ist eigentlich das, was der Text hier sagt. Aber vor diesem Satz, vor dieser Aussage, Geist des Menschen abwärts, Geist des Tieres down, oder aufwärts, abwärts, ja, downwards, haben wir dann diese kleine Phrase, wer weiß. Ja, wer weiß. Und das sieht für uns in der Übersetzung dann so aus, als ob hier in Frage gestellt wird, diese Aussage, der Geist des Menschen geht aufwärts, der Geist des Tieres geht abwärts. Aber vielleicht sollten wir diese Worte, wer weiß, übersetzen mit wer versteht. Und dann nimmt das gleich eine ganz andere Bedeutung an. Ja, und es gibt andere Verse, in denen hier genau das die Bedeutung ist. Nicht in Frage gestellt, wer weiß, ja, sondern wer versteht. Wo einfach das in den Raum gestellt wird und wie können wir das wirklich nachvollziehen. Wenn auch der Mensch genauso wie das Tier zum Staub wird, so bleibt doch diese eine Wahrheit, auch wenn wir sie nicht ganz verstehen, dass der Geist des Tieres geht abwärts, aber die Seele des Menschen geht aufwärts. Das ist genau das, wie wir diesen Vers 21 zu verstehen haben. Und so sehen wir jetzt, er stellt nicht das in Frage, diese Aussicht, die auch Daniel, Jesaja und Hiob drumherum um den Prediger hatten. Außerdem, wenn wir zurückschlagen zu Vers 17, so sehen wir, dass genau da gerade der Glaube an das letzte Gericht vorausgesetzt wird. Denn hier in Vers 17 heißt es, da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten, denn er hat für jegliches Vorhaben und für jegliches Werk eine Zeit festgesetzt. Und ich glaube, gerade in solchen Versen, solchen Aussagen, die wir dann auch in Kapitel 11, Vers 9 und Kapitel 12, Vers 14 wiederfinden, sehen wir, ja, der Prediger hat tatsächlich an ein Leben nach dem Tod, an ein Gericht nach dem Tod, was voraussetzt, es gibt also eine Auferstehung zu einem ewigen Leben und dass der Prediger auch daran geglaubt hat. Denn das Buch schließt dann, ja, wie wir gestern Abend gesehen haben, denn Gott wird jedes Werk ins Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Das ist die letzte Aussage des Buches, das ist das, wo das Buch uns hinführt, nämlich Ausblick darauf, im letzten Gericht müssen wir uns vor Gott verantworten. Und somit, glaube ich, können wir tatsächlich schlussfolgern, dass wenn auch der Prediger aus sehr menschlicher, irdischer Perspektive, das Leben hier auf Erden beschreibt, er doch an dieser Tatsache festgehalten hat, es gibt eine Auferstehung des Lebens. Darüber hinaus haben wir jetzt heute Morgen schon gesehen, dass Paulus im Römer Kapitel 8 genau zu diesem Buchprediger Stellung nimmt, in seiner Beschreibung der Knechtschaft der Sterblichkeit, in der wir uns hier auf Erden befinden, wie er die Vergänglichkeit und diese Sehnsucht der Kreatur, befreit zu werden von dieser Vergänglichkeit, beschreibt. Und dann als Gegenstück zu dieser Vergänglichkeit, zu dieser Knechtschaft der Sterblichkeit, als ein Gegenzeichen dazu die Herrlichkeit des Lebens für alle Ewigkeit beschreibt. Wo wir also sehen, dass wir, sag ich mal, in der Entwicklung der Offenbarung, wo Gott mehr und mehr uns offenbart, wir jetzt hier in den Worten des Paulus dahin geführt werden, dass wir das Buch Prediger in Kontrast stellen sollen zu der Herrlichkeit, die uns für alle Ewigkeit erwartet. Und genau darin liegt ja jetzt auch die Antwort, die dritte Antwort auf unser Leben in einer vergänglichen Welt und wie wir jetzt zumindest schon zum Teil dieser Vergänglichkeit entfliehen können, indem wir unser Augenmerk auf diese neue Schöpfung, die wir im Alten Testament angekündigt und dann im Neuen Testament weiter und tiefer beschrieben bekommen haben. Ich denke, ein gutes Beispiel dafür, was es heißt, unser Augenmerk auf diese neue Erde zu setzen und im Anblick dieser neuen Schöpfung und dem, was uns da erwartet, jetzt schon dieses Leben zu gestalten. Ein gutes Beispiel dafür ist ein guter Freund von mir, mit dem ich studiert habe in Amerika. Er heißt Jeremy Farmer. Wir haben viel zusammen gelernt. Er hat auch zusammen zur gleichen Zeit mit mir promoviert. Wir haben also viele Vorlesungen zusammen besucht und viele gute theologische Diskussionen geführt. Wir sind zusammen ins Gefängnis gegangen und haben evangelisiert. Wir haben Gottesdienste eine lange Zeit zusammen in der reformierten Kirche oder Gemeinde in Greenville, South Carolina besucht. Und dann haben sich unsere Wege ein bisschen getrennt. Er ist mittlerweile, war auch ein Dozent an einer Bibelschule in Amerika. Aber jetzt mittlerweile ist er verheiratet, hat 4 Töchter. Das fünfte Kind ist ein Sohn. Und mit diesen 5 Kindern hat er sich jetzt mittlerweile auf den Weg gemacht und reist in einem Wohnmobil durch Amerika. Ja, das Ziel der Reise ist es, bis zum Ende dieses Jahres genug Unterstützung zusammenzusammeln, um als Missionar nach Kambodscha zu gehen. Kambodscha, wo er im nördlichen Teil eine Gruppe von 92.000 Laoten oder unter dieser Gruppe von Laoten, die dort im Norden Kambodschas leben, zu missionieren, Bibelübersetzung zu betreiben und Gemeinden zu gründen. Und man fragt sich vielleicht, was motiviert ein Vater von 5 Kindern, durch ganz Amerika zu reisen, Unterstützung zusammenzusammeln und sich dort an solch einen Ort nach Kambodscha zu begeben, wo er erst einmal die Sprache Kambodschas, nämlich Khmer, lernen muss und danach noch Laotisch lernen muss. Also einen langen Weg vor sich, wo er, glaube ich, sehr langen Atem für braucht und dann anzufangen, Bibelübersetzungsarbeit zu machen. Warum? Ich glaube, die Antwort darauf finden wir auf seiner Webpage. Seine Webpage lautet www.solidjoys.org. Solid Joys. Und das ist eigentlich wirklich sein Lebensmotto. Solid Joys. Solide Freuden. Beständige Freuden. Gediegene Freuden. Reelle Freuden. Stichhaltige Freuden. Massive Freuden. Dieser Gedanke von soliden Freuden ist abgeleitet von einem Lied, was John Newton, der Liedschreiber, der auch Amazing Grace geschrieben hat, der ein Lied geschrieben hat, wo die letzte Strophe wie folgt lautet. Und ich habe es übersetzt. Erlöser, da ich durch Gnad ein Bürger Zions bin, lass die Welt mich doch verspotten. Ich rühme mich jedoch deines Namens, dahin schwindet der Genuss des Weltkinds, all sein Prunk und seine zur Schaustellung. Aber gediegene und zuverlässige Freuden und ewig andauernde Schätze, die kennt keiner als nur das Kind Zions. Was er sagt, was uns im Himmel erwartet, sind gediegene und zuverlässige Freuden. Eine Erfüllung, eine Freude, die wir hier auf Erden nie erlebt haben. Im Vergleich zu den Freuden, die wir dort auf dieser neuen Erde haben werden, ist alles hier, sage ich mal, um es in den Worten C.S. Lewis zu sagen, eine Schattenwelt. Alles, was wir hier haben, ist nicht solide, ist nichts, woran wir wirklich festhalten können. Aber im Vergleich zu dem, was uns dort in aller Ewigkeit erwartet, erwartet uns ein Leben in soliden Freuden. Genau das, was wir auch eben hier beim Propheten Jesaja gelesen haben, der eine Freude und ein Frohlocken bis in Ewigkeit auf dieser neuen Erde beschreibt. Das ist das, was C.S. Lewis ausdrückt, wenn er am Ende einer seiner Kinderbücher schreibt: Wir lebten lediglich in einem Schattenreich, aber jetzt, die Schule ist aus, die Ferien haben begonnen, der Traum ist zu Ende, der Morgen ist da. Vielleicht ein Zitat, was allen von euch bekannt ist, aber das ist es, was uns auf der neuen Erde erwartet. Das Leben geht erst richtig los auf dieser neuen Erde, die Gott neu schaffen wird. Und es sind diese Freuden, diese Erfüllung, dieses Leben, wo wir endlich befreit sind von der Endlichkeit, von der Vergänglichkeit, von der Wertlosigkeit aufgrund dieser Knechtschaft der Sterblichkeit. Es sind diese Freuden, nach denen wir uns ausstrecken und für die wir schon jetzt in diesem Leben leben. Und ich sage, genau darauf zielt auch die Aufforderung des Paulus im 1. Timotheus 6, Verse 11 bis 16 zu. Genau darauf spielt er an, ja, auf dieses Leben, dass wir das ewige Leben, das Leben auf der neuen Erde ergreifen. Und angesichts dieses neuen Lebens mit seinen soliden Freuden jetzt schon anfangen zu lesen. Und so wollen wir als einen Kommentar über den Prediger jetzt einmal im Kontrast dazu den 1. Timotheus, Kapitel 6, Verse 11 bis 16 betrachten. Ich lese den Text. 1. Timotheus 6, Vers 11. Du aber, Gottesmensch, fliehe solches, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. In dem Kontext, in den Versen davor, hatte Paulus beschrieben, wie der Mensch er warnt hier vor der Geldgier, einer Wurzel des Bösen, und sagt dann: Du aber, Gottesmensch, fliehe solches. Ja? Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und jetzt diese Hauptaussage eigentlich in diesem Text: Ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen bist und worüber du und das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hast, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher zu seiner Zeit zeigen wird, der Selige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Paulus fordert uns hier dazu auf: Ergreife das ewige Leben. Ergreife das ewige Leben. Lebe in Hinsicht des Gottes, der auf der neuen Erde jenseits der Vergänglichkeit herrschen wird. Eigentlich ist es hier auch eine Aufforderung zur Gottesfurcht. Paulus beschreibt hier den Gott, der für alle Ewigkeit auf dieser neuen Erde regieren wird. Sehen wir doch einmal hier. Als was wird er beschrieben? Er wird in Vers 13 beschrieben als der Gott, der alles lebendig macht. Gott ist der Lebensspender, derjenige, der Leben in sich hat und dieses seiner Schöpfung einatmet. Dann in Vers 15 wird Gott beschrieben als der Glückselige. Hier ist derjenige, der Glück und Erfüllung und Fröhlichsein in sich selbst vereint. Die Definition von Glück. Dann in Vers 15 wird er auch beschrieben als der alleinige Machthaber. Nichts und niemand kommt ihm in seinem Einfluss und in seiner Allmacht gleich. Er wird beschrieben als Gott, der König aller Könige und Herr aller Herren. Nichts und niemand übertrumpft ihn an Macht und Souveränität. Er wird beschrieben als der allein Unsterbliche. Hier ist derjenige, der ewiglich und unendlich existiert. Gott existiert in einer uns unzugänglichen Herrlichkeit und Schönheit. Diese soliden Freuden, von der wir eben schon gesprochen haben, er personifiziert sie. Er wird beschrieben als derjenige, der in einem unzulänglichen Licht wohnt, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. So schön wie die Welt, in der wir leben, sein mag, aber weil dieser Lebensspender, weil dieser Glückselige, weil dieser alleinige Machthaber, weil dieser souveräne Herrscher, weil dieser unsterbliche und überaus unbeschreibliche Herrlichkeit wohnende Gott den Menschen aus seiner Gegenwart vertrieben hat, ist diese Welt nicht mehr das, was sie sein könnte. Und dazu fordert Paulus uns jetzt auf, ergreife das ewige Leben. Lebe angesichts dessen, wenn dieser Gott, dieser Lebensspender, dieser glückselige Gott, dieser in einer wunderbaren Schönheit und Herrlichkeit wohnende Gott, dieser ewige Gott, wenn dessen Macht unbegrenzt hier auf einer neuen Erde leben wird, strecke dich aus nach dem Leben. Ja, das ist das Problem der Erde, auf der wir jetzt leben. Seit dem Sündenfall, der ja im Prediger angesprochen wird, ist Gott in seinem Lebensspenden, ist Gott in seiner Ewigkeit, in seinem Ewigkeitseinfluss, Gott in seinem Glückseligkeit, die er eigentlich mit uns Menschen teilen will, all das ist momentan begrenzt. Aber wir strecken uns aus und wir richten unser Blick darauf, auf diesen Zeitpunkt, wenn dieser Gott sein Zelt aufschlagen wird auf dieser Erde und mitten unter seinem Volk auf dieser neuen Erde leben wird. Ergreife das ewige Leben. Ergreife es und realisiere und strecke dich aus danach, nach diesem Leben, wenn dieser Gott in eurer Mitte wohnt. Missy und ich waren letztes Jahr in Griechenland im Urlaub und sind dann letztendlich auf Santorini geendet. Einer sehr schönen Insel, sage ich mal. Ja, wir waren da auf dieser Vulkaninsel in dem kleinen Dörflein Oia untergebracht. Oia heißt so viel wie die Allerschönste. Und ich sage mal, auf Santorini, das ist ja ein Vulkan, ja, wo dann eine Riesenschlucht unter Wasser steht, ja, und aus dieser unter Wasser stehenden Schlucht ist dann eine wunderschöne Bucht geworden, ja, und dann an dem Krater oben sind diese kleinen weißgetünchten Dörfer, hängen dort oben eben an diesem Krater des Vulkans und es macht wirklich ein schönes Ambiente, sag ich mal, ja. Und jeden Abend war das Highlight auf dieser Insel, dass alle dort Richtung Oia strömen, um dort den Sonnenuntergang zu erleben. Ja? Und an dem zweiten Abend haben Missy und ich herausgefunden, wo das beste Restaurant in Oia war, ja, eine Dachterrasse, wo wir von dieser Dachterrasse jetzt den herrlichsten Sonnenuntergang, den man sich jemals vorstellen kann, dort über dieser Bucht auf Santorini sehen konnten. Und an diesem Abend fragen wir uns, könnte es etwas Schöneres geben? Könnte es schöner sein als das, was wir jetzt hier schön bei griechischem Essen mit diesem herrlichen Sonnenuntergang erleben? Die Antwort ist ja. Es kann noch besser werden. Es kann noch schöner werden. Denn so schön, wie wir das auch empfunden haben, wir waren umgeben von einer Welt, die noch gefallen war. Wir waren umgeben, wir haben das erlebt in einer Welt, in der dieser Gott, dieser lebensspende Gott, dieser ewige Gott, dieser allein König aller Könige, dieser souveräne, herrschende, dieser allein glückselige und in Herrlichkeit wohnende Gott noch nicht voll und ganz wieder vereint ist mit seiner Schöpfung. Und wie viel schöner wird es sein, wenn wir in Gegenwart dieses Gottes auf einer neuen Erde wohnen. Genau das ist es, was wir lernen müssen. Dass diese Erde, so schön wie sie auch teilweise sein mag, so furchtbar wie sie teilweise ist, uns erwartet ein Leben, wo es noch besser wird, weil Gott in unserer Mitte wohnen wird. Und vielleicht hier mal als eine Zwischenbemerkung, das Gegenstück dazu, ja, wäre dann, zu dem Himmel, ja, ist die Hölle. Und ich sage mal, Gottes Einfluss ist noch auf dieser Erde vorhanden. Die Gegenwart dieses allein lebensspendenden, allein glücklichen, dieses ewigen Gottes ist zum Teil wenigstens noch auf dieser Erde vorhanden. Aber wenn das jetzt ganz weggenommen wird, ja, wenn Gottes Gegenwart absolut von dieser Erde weggenommen wird, das ist wahrhaftig Hölle auf Erden. Und wir können uns das nicht vorstellen, wie die Hölle genau aussieht, aber ich glaube, wenn wir erkennen, dass das der Himmel ist, dann erkennen wir auch, was das Gegenstück wäre. Nun, kommen wir weiter nochmal zurück auf diese Bemerkung, ergreife das ewige Leben. Das ergreife das ewige Leben ist nicht nur, dass ich jetzt schon angesichts dieses Gottes, der dort in meiner Gegenwart leben wird, in dessen Gegenwart ich dort leben werde, jetzt schon lebe, in Gottesfurcht, wie wir es auch gestern gesehen haben, sondern ist jetzt schon, dass ich auch das ewige Leben ergreife, indem ich in Hinsicht der Berufung, die ich dort auf der neuen Erde, die mich dort auf der neuen Erde jenseits der Vergänglichkeit erwartet, lebe. Und dazu jetzt vielleicht kurz diese 5 Punkte. Die Zeit läuft uns weg, aber wir können jetzt daraus die folgenden Punkte schließen. Und wir wollen nur kurz sie berühren, vielleicht lese ich sie alle 5 einmal. Ja? In einer Welt, in der du dich nicht zu Hause fühlst, erkenne, dass du zum Leben in einer anderen Welt berufen bist. Lebe für eine höhere Berufung. Ja, Paulus fordert uns auf und sagt, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen bist. Auch hier vielleicht wieder ein Gedanke von C.S. Lewis, der sagt, wenn wir nun in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Jedes Mal, wenn du eine Sehnsucht hast, etwas zu erfüllen, etwas zu erleben, dann denke daran, dass du geschaffen bist für eine andere Welt. Und dass es sein kann, dass genau diese Sehnsucht nicht in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt erfüllt werden soll, sondern dass es ein Hinweis darauf ist, dass du für eine andere Welt geschaffen worden bist. Und dass du im Ergreifen des ewigen Lebens, zu welchem du berufen bist, dein Augenmerk darauf setzt und sagst, ich werde nichts hier auf Erden erfüllen, was meine Beziehung zu Gott trüben würde. Mit der Erkenntnis, dass jedes Bedürfnis, was ich habe, ein Hinweisschild darauf ist, auf die Sehnsucht meines Herzens, die mich nach der Ewigkeit geht. Ganz ähnlich der 2. Punkt. In einer Welt von unerfüllten Sehnsüchten erkenne, dass du für eine andere Welt geschaffen bist. In einer Welt von unerfüllten Sehnsüchten. Paulus fordert uns hier auf, in unserem Predigttext, der Ungenügsamkeit, der Geldgier, den Schlingen dieser Welt zu entfliehen. Er sagt, fliehe diesen Dingen. Fliehe der Geldgier. Fliehe all dem, was dich einfangen will in dieser Welt. Ja? Manchmal führen diese Sehnsüchte nämlich zur Sünde. Und hier erkennen wir jetzt, wie das System der Welt, in der wir leben, funktioniert. Wir wissen vom Epheser Kapitel 2, Verse 1 bis 3, dass der Fürst in der Luft herrscht, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt. Und der Grund, die Art und Weise, wie der Fürst der Lüften, wie der Teufel in unserem Leben wirkt, ist durch die Lüste unseres Fleisches. Dass immer wieder Dinge uns vor die Augen gestellt werden, wo wir versucht werden, unsere Sehnsüchte zu erfüllen, auf eine Art und Weise, wie Gott es nicht vorgesehen hat. Überleg einmal mit mir. Warum wagt ein Mann einen Seitensprung? Warum raucht ein Jugendlicher einen Joint? Warum verstrickt sich eine Frau in Lästergeschichten und begeht damit Rufmord? Warum überisst jemand und wird übergewichtig? Warum rebelliert ein Jugendlicher gegen seine Eltern? Warum greift jemand zur Flasche und lebt in einem ständigen Rauschzustand? Das ist die Welt der Vergänglichkeit, von der wir umgeben sind. Warum? Warum tut der Mensch, warum tun wir, was wir tun, warum tut der Mensch um uns herum das, was er tut? Es ist Genuss und Befriedigung. Es ist die Suche nach einem Erlebnis und Abenteuer. Es ist eine Ablenkung, eine Fluchtmöglichkeit. Immer wieder die Frage, es muss doch noch mehr geben im Leben. Das ist diese tiefe Sehnsucht im Herzen des Menschen, die ihn zu solchen Taten anstiftet. Dankeschön. Der Mensch ist in seinen Lüsten gefangen und bekommt doch nicht, wonach er sich sehnt. Und genau das ist die Schlinge, von der wir fliehen sollten. Fliehe diesen Dingen. Du meinst in der Geldgier, du meinst in sonst was für in deiner Unzufriedenheit, in sonst was, was du suchst, deine Erfüllung zu finden. Und doch ist der Himmel ein Ansporn für uns, dass wir diese unerfüllten Sehnsüchte nicht auf sündige Art und Weise erfüllen. Ich habe hier einen Zeitungsartikel von der Zeitung, glaube ich, von vor 2 Wochen. Langeweile als Motiv für vandale Akten. Straßenlaternen und Fenster als Zielscheiben. Spielplätze wurden verwüstet. 16 Jugendliche im Alter zwischen 11 und 16 Jahren hinterließen in Frankenburg, Oberösterreich eine Spur der Verwüstung. Und ihr Motiv war Langeweile. Das ist interessant. Tremper Longman, der ein Buch über Ekklesiastes geschrieben hat, über das Buch Prediger, beschreibt in seinem Buch, dass oftmals der Grund, warum der Mensch sich in Genuss und die Freuden dieser Welt stürzt, auf 2 Dinge zurückzuführen ist. Zum einen ist es einfach Langeweile. Diese Langeweile, es muss doch irgendwo noch mehr geben. Irgendwo Langeweile, wo wir eine Leere in unserem Leben haben und irgendwie versuchen, diese Leere zu füllen mit dem, was die Welt zu bieten hat. Und andererseits sagt er, dass so mancher Mensch sich in Genuss und Freuden dieser Welt stürzt, als eine Betäubung des Schmerzes. Eine Betäubung dieser Trübsal, dieser Mühsal, dieser, was wir auch in den letzten Tagen immer wieder gesehen haben, wo all der Mühsal und all das, was Gott dem Menschen aufgetragen hat, so erdrückend ist. Und wir versuchen dem zu entfliehen und wir versuchen das ein bisschen zu stillen, indem wir den Genüssen dieser Welt nachgehen. Und beide dieser Gedanken finden wir durchaus im Prediger. Das Buch Prediger fängt an mit Kapitel 1, Verse 3 bis 4, wo beschrieben wird, wie alles so gleichtönig ist. Es gibt nie etwas Neues, es gibt nie etwas, was sich verändert, alles bleibt immer beim Alten. Es ist irgendwo eine Langeweile, es ist irgendwo eine Leere, ja, aus der der Mensch versucht auszubrechen. Zugleich sehen wir auch diesen Schmerz, den der Mensch hat, den er versucht, durch diese Freuden zu stillen. Also das, was Tremper Longman hier beschreibt, entspricht durchaus dem, was wir in den letzten Tagen hier im Buch Prediger gelesen haben. Und da ist es jetzt der radikale Blick auf das ewige Leben. Ergreife das ewige Leben als ein Ansporn, diesen Lüsten, diesen Freuden, dieser Welt, diesem Ausbruch aus der Langeweile, diesem Ausbruch aus der Mühsal des Lebens durch die Freuden dieser Welt zu entfliehen. Das führt uns zu einem Gleichnis von Jesus. Oder nicht Gleichnis, aber seiner Bergpredigt. In der Bergpredigt sagt er über Ehebruch wie folgt: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Wir wollen auf diesen Text nicht tiefer eingehen, aber was? Wie argumentiert Jesus hier? Er sagt, jetzt stellt sich für dich die Versuchung, deine Sehnsüchte zu erfüllen in einem Ehebruch oder sogar, dass du einfach nur in deinen Blicken einer Frau begehrst. Und das, was das radikale Gegenmittel dagegen ist, ist Blick in die Ewigkeit. Sag, ich werde um nichts jetzt durch das, was mein Auge sieht, durch das, was meine Hand tut, jemals das, was ich in der Ewigkeit habe, gefährden lassen. Es ist der Blick der Erfüllung aller meiner Sehnsüchte im Himmel, die mich jetzt widerstehen lassen und sagen lassen, nein, ich werde nicht durch eine Erfüllung meiner Freuden, die hier sowieso nur unvollständig erfüllt werden, mein ewiges Erbe, das, was Gott mir im ewigen Leben verheißen hat, aufs Spiel setzen. Und so sollen auch wir denken. Dass wir, die wir in einer Welt leben, von unerfüllten Wünschen, erkennen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Und dass wir sagen, ich werde für diese Welt, für die ich geschaffen bin, in der diese Erfüllung wahrhaftig gegeben wird, werde ich nichts aufs Spiel setzen. Was sagt Paulus hier? Er sagt, fliehe. Ja? Wir haben es hier nicht mit einem laissez-faire, okay, ich lasse mich einfach mal gehen und ich träume vom Himmel, sondern ein radikales Fliehe. Fliehe, ergreife das ewige Leben, setze deine Augen darauf, was dich in aller Ewigkeit erwartet. Kämpfe, den Kampf werden wir am Ende noch sehen. Einen radikalen Kampf, den wir der Sünde ansagen. Wir denken in diesem Sinne, ich weiß, was mich dort im Himmel erwartet. Ich weiß, dass alle Sehnsüchte hier auf Erden ein Hinweisschild auf die Erfüllung des Himmels sind. Warum sollte ich mich der Herrschaft Gottes, nach dessen Herrschaft ich mich ja für alle Ewigkeit sehne, jetzt entziehen? Warum sollte ich diese Herrschaft, nach der ich mich sehne, wo ich in aller Ewigkeit, in aller Seligkeit, Glückseligkeit leben werde, warum sollte ich mich dieser Herrschaft entziehen? Ich weiß, Gott wird alle Sehnsüchte erfüllen. Ich bin jetzt schon Teil dieses Königreichs und daran halte ich im Glauben fest. Ich will nichts um alle Welt durch verbotene Genüsse mir verderben. Ergreife das ewige Leben. Fliehe diesen Dingen. Kämpfe den Kampf. Das ist die Aufforderung des Paulus angesichts dieser vergänglichen Welt, in der wir leben, in Anblick des ewigen Lebens auf der neuen Erde. Aber drittens sagt er auch, können wir auch hieraus schließen, in einer Welt, die von Sündhaftigkeit behaftet ist, müssen wir erkennen, dass Gott uns seinen unvergänglichen Willen offenbart hat. Er fordert uns hier auf in Vers 14, bewahre das Gebot unbefleckt und untadelig. Dieser ewige Gott in seiner Herrschaft, dieser ewige Gott in seinem Leben spenden, dieser ewige Gott, der in Glückseligkeit in aller Ewigkeit unter uns Menschen wohnen wird, hat uns jetzt schon Teil seiner Herrschaft, ewigen Herrschaft, offenbart, nämlich durch die Gebote. Das ist interessant, das führt uns genau zurück zu dem Schluss des Predigerbuchs. Am Ende, was ist noch zu sagen? Fürchte den Herrn und halte seine Gebote. Halte seine Gebote. Er hat uns jetzt schon seine Gebote offenbart. Und das ist angesichts meines Lebens in aller Ewigkeit, werde ich jetzt schon alles dran setzen, diesen Geboten zu gehorchen. Ich werde das Gebot unbefleckt und untadelig halten. Denn mir ist bewusst, was Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1 sagt. Ohne Heiligung, ohne dass ich mich reinige, ohne dass ich wirklich in diesen Geboten lebe, werde ich nicht ihn schauen. Niemand kann ihn schauen, wenn er nicht sich schon in dieser Hoffnung hin reinigt. Oder im Hebräer Kapitel 12, Vers 14. Jage dem Frieden mit jedermann unter Heiligung nach, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Sind wir uns dessen bewusst? Wenn keine Heiligung bei uns stattfindet, sind wir nicht tauglich für das Leben auf dieser neuen Erde. Und diese Heiligung hat Gott uns schon seine Gebote gegeben. Kommen wir zum vierten Punkt. In einer Welt, in der es keinen andauernden Gewinn gibt, erkenne, dass du jetzt schon für die Ewigkeit wirken kannst. Der Paulus sagt uns hier, jage dem nach, was ewig Bestand hat. Und das ist Wiederholung von dem, was wir heute Morgen schon gesehen haben. In unserem Leben in Christus haben wir jetzt etwas, was beständig ist. Wir haben etwas, was ewig Bestand hat. Jage nach der Gerechtigkeit. Jage nach der Gottseligkeit. Jage nach dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut, deren Frucht für alle Ewigkeit bleibt. Und auch hier komme ich vielleicht noch einmal zurück auf ein Gleichnis Jesu, der sagt, wenn du ein Gastmahl machst, so lade arme Krüppel, lahme Blinde ein, so wirst du selig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. Auch hier wieder, wo Jesus uns auffordert, dass wir klar daran glauben, es wird uns vergolten, was wir hier auf Erden für ihn tun werden. Jonathan Edwards, der große Philosoph und Theologe, der während der großen Erweckung in Amerika gewirkt hat, hat schon als junger Mann diesen Entschluss für sich entschlossen. Obtain as much happiness in the other world as I possibly can. Ich werde so viel Freude in der zukünftigen Welt erwerben, wie ich nur kann. Als junger Mann hat er sich das schon vorgenommen. So viel Freude, solide Freuden, wie nur möglich, sich jetzt schon im Himmel zu sichern. Durch sein Leben hier auf Erden. Ich denke, das ist genau das, was mein Freund Jeremy anspornt, in die Mission zu gehen. Dieser Blick der soliden Freuden, dessen, was er unter den Laoten in Kambodscha bewirken wird, hat eine ewige Frucht. Und so schließen wir mit dem fünften Punkt. In einer Welt, die von Mühsal und Pein gezeichnet ist, erkenne, dass du nur im geistlichen Kampf die neue Erde erreichen kannst. Kämpfe den guten Kampf, ist das, wozu Paulus uns hier auffordert. Lass den Glauben an das, was dich dort in aller Ewigkeit erwartet, dieser neuen Schöpfung, dieser neuen Erde, lass das dein Leben hier auf Erden definieren. Und es ist ein Kampf. Es kommt nicht automatisch. Es ist nicht, dass wir morgens aufstehen und schon an den Himmel denken. Die Welt, in der wir leben, in all seiner Vergänglichkeit, in all seinen unerfüllten Sehnsüchten, ist doch etwas, was uns immer wieder einlädt. Wo wir immer wieder drauf reinfallen und denken, ja, das, was hier diese Welt anzubieten hat, wird mich erfüllen. Und so ist es, wie ich schon gestern gesagt habe, durch Bibellesen, durch Gemeinschaft, durch den Besuch von Gottesdiensten, wo wir unser Augenmerk auf Gott, auf diesen Gott, der in aller Ewigkeit unter uns wohnen wird, gerichtet wird. Es ist ein Kampf und wir müssen in diesem Kampf einander bestärken und gestärkt werden. Kämpfe den Kampf in Anbetracht der Ewigkeit. Lass den Himmel dein Ansporn sein. Das ist das, was Paulus uns hier im 1. Timotheus 6, Verse 11 bis 16 sagen will, diesem Kommentar zu dem Alten Testament, zu dem Buch Prediger. So schließe ich vielleicht noch in 2 Minuten hier, wenn ihr mir die noch geben wollt, mit einem kurzen Beispiel. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Die Stunde des Siegers kennt, ja, auf Englisch Chariots of Fire. Lieber Andi, das wäre mal ein super Film für die Freizeit zu gucken. Sehr viel besser als einer Flug übers Kuckucksnest. Ja? Nur mal so als eine Idee. Ja, Chariots of Fire, ein Film über einen Juden und einen Christen, die in der Olympiade 1924 oder sowas antreten. Und der eine, ja, der Jude kämpft natürlich zu dieser Zeit darum, Anerkennung in der Gesellschaft zu bekommen und gegen die Diskriminierung in der Gesellschaft anzugehen. Und beide, sowohl Harold Abrams, der Jude, als auch John Little? Nein. Eric Little, ja, der Christ soll eigentlich im 100-Meter-Lauf antreten. Am Ende läuft der Film aber dann so, dass der 100-Meter-Lauf, dass das Finale an einem Sonntag stattfindet und Eric Little als überzeugter reformierter Christ sagt, am Sonntag werde ich nicht in einem Wettkampf mitlaufen. Ganz dramatisch tauscht er dann mit seinem Kollegen Lord Lindsay, und der dann für ihn die 100 Meter läuft, und stattdessen läuft Eric Little in der 400 Meter Staffel mit, die sowohl in den Vorläufen als auch im Endlauf nicht am Sonntag stattfindet. Und dann ist da diese dramatische Szene, wie er stolpert, wie er aufsteht und tatsächlich, ja, hier im 400-Meter-Lauf seine Medaille gewinnt und sein jüdischer Kollege die 100 Meter gewinnt. Ich denke mal, das Leben von Eric Little oder diese Geschichte, die dargestellt wird in dem Film Chariots of Fire, ist eine gute Veranschaulichung für einen Mann, der sowohl in diesem Leben angesichts des Schöpfers schon gelebt hat, in der Gottesfurcht, aber auch schon sein Leben ausgerichtet hat auf das Leben in der Ewigkeit. Eric Little war ein Mann, der es verstand, sein Leben hier auf Erden in Anbetracht dessen zu leben, der alles lebendig macht, der allein selig ist, in seinem unzulänglichen Licht wohnt, der allein gewaltig ist, der König der Könige und Herr der Herrscher ist, dass er diesem Gott schon in diesem Leben Ehre und Verherrlichung gibt. John Piper beschreibt in einem seiner Bücher, wie können wir hier, wenn wir daran denken, Gott zu verherrlichen, nicht an Eric Little denken. In dieser großartigen Szene aus Chariots of Fire, als er um die letzte Kurve in diesem Rennen zur Ehre Gottes kommt. Seine Arme schwingen auf und ab wie Kolben eines Motors und sein Kopf fällt in seinen Nacken in dieser außergewöhnlichen Art und Weise und jede Muskelfaser in seinem Körper tut genau das, wozu sie geschaffen wurde. Und ein Lächeln kommt über sein Gesicht und alles in Eric Little schreit: Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Ein Mann, der gesehen hat, im Laufen, im Sport, das ist nicht etwas, was ich tue zu meinem eigenen Vergnügen, sondern ich tue genau das, wozu meine Muskeln, meine Knochen, mein ganzer Körper geschaffen ist. Nämlich das Beste Mögliche aus diesem Körper rauszutun, damit dadurch Gott verherrlicht wird. Schon hier ein Blick, eine Sehnsucht zu sagen, alles in mir soll diesen ewigen, glückseligen, lebensspendenden Gott dienen. Aber Eric Little war auch ein Mensch, der es verstanden hat, sein Leben auf das Wort und den Weg des Herrn auszurichten und so den Schlingen dieser Welt zu entfliehen. Wie groß war die Versuchung für ihn zu sagen, für meine eigene Ehre, für meine eigene Erfüllung werde ich, egal was es kostet, dieses 100 Meter rennen. Aber er sagt, nein, sehr viel wichtiger als diese Erfüllung aus einer 100 Meter Goldmedaille ist, dass ich Gottes Gebote halte. Er lief nicht am Sonntag. Ja? Er hat gesagt, das ist das Gebot Gottes. Und wir sehen, wie viel mehr Glück er hier gefunden hat, dadurch, dass Gott ihm auf ganz andere Art und Weise erlaubt hat, diese Goldmedaille zu gewinnen. Aber dann drittens, Eric Little war auch ein Mann, ein Mensch, der verstand, dass die Investition in die Ewigkeit alle Freuden und Erfüllungen dieser Welt übertrumpft. Egal wie viel Freude er am Sport hatte, er hat sich gesagt, das bleibt mir nicht für die Ewigkeit. Ich kann jetzt damit Gott verherrlichen, aber das, was für die Ewigkeit gilt, ist, wenn ich Menschen für den Herrn Jesus Christus gewinne. Und hier nach dieser Olympiade, in der letzten Szene des Films, hängt Eric Little seine Karriere als Läufer an Nagel und geht als Missionar nach China. Weil er weiß, das ist eine sehr viel bessere Investition als jeglicher Sport. Hier war ein Mann, der uns als Vorbild dient, was es heißt, für solide Freuden zu leben. Ein Mann, der weiß, dass nichts auf dieser Erde mich erfüllen kann, wie das, was mich in aller Ewigkeit erwartet. Erlöser, da ich durch Gnade ein Bürger Zions bin, lass die Welt mich doch verspotten. Ich rühme mich deines Namens, dahin schwindet der Genuss des Weltkinds als ein Prunk und seine Schau. Aber gediegene und zuverlässige Freuden und ewig andauernde Schätze, die kennt keiner als nur ein Kind Zions. Mögen wir dieselbe Vision, eine ganz ähnliche Vision, der Ewigkeit auf der neuen Erde haben. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, auch hier brauchen wir wieder ganz neu deinen Heiligen Geist, dass er unser Augenmerk richtet auf die Ewigkeit, auf das, wenn du wieder vereint wirst mit deiner Schöpfung, wenn du in all deiner Herrlichkeit, in all deiner Größe, in all deiner Glückseligkeit, in all deiner Herrlichkeit hier unter uns wohnst und dann dieses Lebensspendende, diese Glückseligkeit, diese Herrlichkeit mit uns teilst. Und wir, ganz ähnlich wie auf dieser Erde und doch befreit von der Sklaverei, der Knechtschaft, der Sterblichkeit, der Vergänglichkeit, für alle Ewigkeit leben werden. Herr, ich bitte dich, dass nichts in unserem Leben geschieht und wir zulassen, was dieses ewige Leben in deiner Gegenwart verhindern würde oder aufs Spiel setzen würde. Herr, mögen wir wirklich lernen, den guten Kampf zu kämpfen und das ewige Leben zu ergreifen und angesichts dieses ewigen Lebens jetzt schon unser Leben zu gestalten. Darum bitten wir demütigst im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Seid dem Herrn befohlen, wir essen in 7 Minuten.